Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche Rabe Info auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Wem gehören eigentlich unsere Medien? Eine Petition der Bewegung Rettet Basel fordert mehr Transparenz. Und unser Kopf der Woche ist Carmela Kurup, Menschenrechtsanwältin aus Guatemala. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
Seit längerem wird in Bern über den Umgang mit dem Pilzsammeln diskutiert. Die 7-tägige Schonfrist, die im Kanton Bern nach wie vor gilt, hat auf die Pilzbestände keinen Einfluss. Darum will der Regierungsrat einer Motion folgend sich für die Abschaffung der Schonfrist einsetzen. Hingegen sind Mengenbeschränkungen von beispielsweise 2 Kilogramm pro Person und Tag beizubehalten. Zudem sollen künftig vermehrt Schongebiete ausgeschieden werden, wo das Pilzsammeln ganz verboten ist oder seltene Pilzarten strenger geschützt werden. Da jeder Kanton eigene Vorschriften erlassen kann, wäre es wünschenswert, wenn sich der Kanton Bern insbesondere mit den Nachbarkantonen diesbezüglich absprechen würde. Tele Bern entlässt 9 Mitarbeitende mit total 690 Stellenprozenten. Da Tele Bern seit dem 1. Januar zur Aargauer Zeitung Mediengruppe gehört, gibt es Synergien im Technik- und Administrationsbereich mit den anderen beiden AZ-Fernsehstationen Tele M1 und Tele Zürich. Die Redaktionen bleiben unabhängig, dies verspricht die AZ-Mediengruppe. Chef von Tele Bern und Tele M1 wird Marc Friedli. Matthias Lauterburg bleibt Chefredaktor von Tele Bern. Die Formate werden angeglichen. Ab Sommer 2012 soll dann auch der Sonntag von Tele Zürich auf Tele Bern laufen. Die AZ-Mediengruppe von Peter Wanner besitzt den gesamten Mittelland-Zeitungsverbund bis zur Basel-Landschaftlichen Zeitung. Tele M1, Tele Zürich, Tele Bern, Radio Argovia, Radio 24 und Radio 32. Da ein Konzern aber nur 2 Radiostationen besitzen darf, müssen sie die Aktienmehrheit von Radio 32 verkaufen. Letzten Samstag gab es in Bern doch noch eine Anti-WEF-Demo. Die unbewilligte Demonstration durch die Altstadt verlief friedlich. Die Polizei hielt sich zurück. Einzelne Personen wurden kontrolliert. Sicherheitsdirektor Reto Nause erklärte gegenüber dem Bund, dass diesmal eine völlig andere Ausgangslage gewesen sei. Es gab keinen Aufruf zur Gewalt, zudem hätten die Behörden mit den Demonstranten in Kontakt gestanden. Inwieweit dieses Vorgehen auch als Reaktion zur großen Kritik an Nauses Vorgehen vor 2 Wochen zu verstehen ist, bleibt offen. Damals wurde eine Demonstration im Keim erstickt. Über 150 Leute wurden verhaftet und während Stunden festgehalten. Die Situation in Syrien eskaliert immer mehr. Seit die Beobachter der Arabischen Liga abgezogen worden sind, geht das Regime von Bashar al-Assad noch rücksichtsloser gegen die Opposition vor. Gestern ist im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution gescheitert, die Assad zum freiwilligen Rücktritt auffordert. Russland und China legten ein Veto ein. China rechtfertigte seinen Entscheid, dass bei der Unterstützung der einen Seite so viele neue Probleme geschaffen würden, wie Afghanistan oder Libyen zeigten, dass sie diese Resolution nicht unterstützen könnten. Russland ist einer der wichtigsten Waffenlieferanten des Assad-Regimes. US-Außenministerin Hillary Clinton möchte die Opposition auch außerhalb der UNO stärken, Hilfe für die Bevölkerung leisten, aber auch Waffenlieferanten an den Pranger stellen. Die Arabische Liga hat immer noch zum Ziel, sowohl mit dem Assad-Regime wie auch mit der Opposition zusammenzuarbeiten, um friedliche Lösungen zu finden. Zum heutigen Tag, der Nulltoleranz gegen Genitalverstümmelungen wird daran erinnert, dass in Deutschland jeden Tag ein Kleinkind, das keinem Geschlecht eindeutig zugeordnet werden kann, unter dem Motto «Korrigieren und eindeutige Geschlechtsidentifikation geben», operiert oder eben verstümmelt wird. Denn diese Operationen sind nicht mehr rückgängig machbar. Zwischengeschlechtliche Menschen leiden oft ihr Leben lang an den Folgen solcher Operationen. Auch die Genitalverstümmelung von Frauen in vielen afrikanischen Ländern ist ein Thema, das oft vergessen geht. Aus sogenannten kulturellen Gründen werden Mädchen beschnitten und zugenäht, dass sie ihr gesamtes Leben unter enormen Schmerzen leiden. Verletzungen bei Geburten haben oft schlimme Entzündungen und Inkontinenz zur Folge. Und dies kann wiederum zur Folge haben, dass Frauen aus den Familien verstoßen werden. Und noch die Wetterprognosen. Heute meist sonnig, im Mittelland einige Hochnebelfelder, die sich bis zum Nachmittag meistens auflösen. Temperaturen zwischen minus 15 und minus 10 Grad. Die Wetteraussichten für morgen Dienstag, meist stark bewölkt und in der zweiten Tageshälfte zeitweise Schneefall, besonders in der Innerschweiz, am Jura-Nordfuss und in der Alpsteinregion. Die Temperaturen bleiben bei tiefen minus 15 bis minus 10 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag wird es wieder sonniger und die Temperaturen steigen bis auf maximal minus 5 Grad an. Am Donnerstag gibt es bereits wieder neue Wolken und gegen Abend leichter Schneefall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die Besitzverhältnisse der Schweizer Medien müssen offengelegt werden. Das verlangt die Bewegung Rettet Basel. Die Bewegung aus Basler Schriftstellern, Kultur- und Theaterschaffenden befürchtet, dass immer mehr Medien zu Spielbällen von finanzkräftigen Unternehmen werden. Und damit verlieren sie ihre Unabhängigkeit. Mit einer Petition verlangen sie, dass diese Entwicklung gestoppt wird. Diese haben sie heute Bundesrat und Parlament übergeben. Wilma Rall hat die Details.
Die Bewegung Rettet Basel will mit ihrer Petition erreichen, dass die Schweizer Medienunternehmen offenlegen müssen, wer wie stark finanziell beteiligt ist. Ihren Ursprung hat die Petition wie auch die Bewegung Rettet Basel selbst im ganzen Wirbel rund um die Basler Zeitung. Vor über 2 Jahren hat der bekannte Basler Unternehmer Moritz Suter die Batz Holding übernommen. Seitdem wurde wild spekuliert, wer denn wirklich hinter der Batz steckt. Erst im vergangenen Dezember wurde öffentlich, was schon lange gemunkelt wurde. Hinter der Batz steckt Christoph Blocher bzw. seine Tochter Rahel Blocher. Die Batz hielt also mit den Informationen hinter dem Berg, obwohl sich im September sogar der Presserat einschaltete. Die Bewegung Rettet Basel hatte Beschwerde eingereicht. Guy Kerneta, Schriftsteller und Initiant der Bewegung Rettet Basel.
Diese Beschwerde wurde gut geheißen und die Basler Zeitung wurde angemahnt, diese Besitzverhältnisse offenzulegen. Das hat sie nicht gemacht. Wir wussten es ja alle, aber dann wirklich enttarnt hat es ja dann der Tagesanzeiger, der genau offengelegt hat, wie die Besitzverhältnisse waren. Das hat damit zu tun, dass eben Moritz Suter ein Scheinbesitzer war, der da die Maske gespielt hat für Christoph Blocher, dass der eben abgeschossen war intern und dann 3 Tage bevor das Konstrukt geändert wurde, so offiziell dann geplaudert hatte. Und so flog es auf, so war es überhaupt möglich. Anders wäre ja so ein Konstrukt kaum aufzudecken und das war ja lange unser Problem.
Der Fall Batz habe deutlich gezeigt, dass es bei den Schweizer Medienunternehmen mehr Transparenz brauche, so Guy Kerneta. In der Petition verlange man deshalb, dass die Unternehmen rechtlich dazu verpflichtet werden, ihre Besitzverhältnisse offen zu legen.
Es wäre etwas anderes, wenn sich Christoph Blocher strafbar gemacht hätte. Das wäre einfach ein stärkerer Hebel, noch wäre eine stärkere Möglichkeit, als wie es jetzt ist, dass er so wie ein Schulbube da rausgeht und uns die lange Nase macht, wo man keine Möglichkeiten hat.
Guy Kerneta vergleicht die Medienunternehmen mit börsenkotierten Aktiengesellschaften. Dort würden die Besitzverhältnisse auch offengelegt zum Schutz der Aktionäre. Bei den Medien müsse das auch geschehen, zum Schutz ihrer wichtigen Funktion für die Demokratie.
Das Problem ist ja, man hat es jetzt zuletzt bei der sogenannten Affäre Hildebrand gesehen, wenn Medien eigentlich Propagandainstrumente sind, nicht mal von einer Partei, sondern eben von einem, ja, einem Oligarchen eigentlich, dann funktioniert eigentlich der ganze Meinungsbildungsprozess nicht mehr. Und das erleben wir im Moment in Basel sehr stark. Also dieses Umfeld um Christoph Blocher herum behauptet ja, die Medien seien gleichgeschaltet, was ja ein Witz ist. Also wenn man die Medienlandschaft anschaut, von dieser Seite kommt ein Bild, wie sie es selber praktizieren. Also dass es eigentlich darum geht, dass eben Medien sich Dinge zuspielen und ihre eigenen Themen so aufbauen. Und wir erleben das im Moment in Basel, wo genau so eben Themen zugespielt werden. Dann erzählt Tele Basel, es gebe mehr Gewalt, dann kann die Basel das aufgreifen, dann spielt sie es wieder an Tele Basel zurück und plötzlich ist das ein Medienthema und dabei ist es eigentlich nur Ideologie.
Dass in den Medien häufig ähnliche Themen auf ähnliche Weise aufbereitet werden, hängt jedoch auch damit zusammen, dass hinter den meisten Medien riesige Medienkonzerne stehen. Ringier, die Tamedia, die AZ-Medien und die NZZ-Gruppe haben sich den Kuchen weitgehend untereinander aufgeteilt. Die Redaktionen sind sehr eng miteinander verbunden. Ist denn nicht die Medienkonzentration das größere Problem als die fehlende Transparenz?
Es ist auch ein Problem. Es ist auch ein Problem, dass es nur eine Depeschenagentur gibt. Das Hauptproblem ist, dass offenbar Medienkonsumenten nicht bereit sind, genug zu zahlen für Inhalte. Also was passiert ist, ist, dass die Redaktionen immer mehr ausgedünnt sind, immer schwächer sind, immer mehr darauf angewiesen sind, was sie an Informationen bekommen und die dann aufbereiten. Und umgekehrt, vor allem die Wirtschaft immer mehr mit Agenturen arbeitet und diese Informationen so aufbereiten kann, dass sie in der Lage ist, solche Kampagnen eigentlich zu lancieren und die Redaktionen, die eben nicht die Möglichkeit haben, genügend zu recherchieren, dann das aufnehmen und verbreiten. Das ist eigentlich die aktuelle Situation.
Das sagt Guy Kneta, Schriftsteller und Initiant der Bewegung Rettet Basel. Die Zukunft der Schweizer Medien beschäftigt derzeit auch das Parlament. Ende Januar reichte die Staatspolitische Kommission des Nationalrates eine Motion ein. Sie verlangt, dass der Bundesrat Maßnahmen ergreift, um die Pressevielfalt zu fördern und zu schützen. Bis in 2 Jahren soll der Bericht vorliegen.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Montag, dem 6. Februar. Wir kommen zu unserer Rubrik Kopf der Woche. Carmela Kurup kommt aus Guatemala. Sie ist Angehörige einer Volksgruppe der Maya und sie ist Anwältin. Carmela Kurup engagiert sich seit Jahren für die Rechte der indigenen Bevölkerung in San Juan Zacatepeques. Sie berät und unterstützt ihren Kampf gegen Landraub, staatliche Interessen und internationale Großkonzerne. Konkret geht es im Moment um den Plan der guatemaltekischen Zementfirma Cementos Progreso in San Juan Zacatepeques eine Zementfabrik und eine Mine zu bauen. Mit ihrem Vorhaben bedroht die Unternehmung die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Carmela Kurup ist heute unser Kopf der Woche. Wilma Rall hat sie getroffen.
Sie sind Anwältin, Sie engagieren sich seit Jahren gegen das Projekt der guatemaltekischen Zementfirma Cementos Progreso, das sogenannte San Juan-Projekt. Diese Firma will in der Gemeinde San Juan eine Zementfabrik und eine Mine bauen. Wie genau sind Sie persönlich in den Widerstand gegen das Projekt involviert?
Bueno, tal vez uno de los principios importantes es el servicio a la comunidad, que es como una herencia, ¿no? Ancestral que nos han inculcado nuestros abuelos y abuelas.
Nun, eine wichtige Komponente ist der Dienst an unserer Gemeinschaft. Das ist eine Art Erbe, das uns unsere Urahnen und Ahnen hinterlassen haben. In diesem Kontext hatte ich die Chance, an die Universität zu gehen und mich zur Anwältin ausbilden zu lassen. Und spezifisch hat mich immer interessiert die Rechte der indigenen Bevölkerung. Ich habe den Fortschritt in vielen verschiedenen Ländern gesehen, den diese Rechte genommen haben. Sie wurden in den Verfassungen verankert, teilweise weitergehend, teilweise weniger weit. Doch es gab einen großen Fortschritt. Das hat mir erlaubt, meine Argumentation Kooperation zugunsten der indigenen Bevölkerung besser zu fungieren. Es gibt jetzt einen besseren juristischen Rahmen. Und als Anwältin, Indigene, als Maya-Frau, das hat mir erlaubt, in der indigenen Dörfer zu arbeiten. Ich habe versucht, die Organisationsfähigkeit der indigenen Dörfer zu erhöhen, indem ich die Anführer und Anführerinnen gestärkt habe. Damit konnten wir auch die ganze Kriminalisierung angehen. Wir haben diejenigen, die verfolgt wurden und die verurteilt wurden und kriminalisiert wurden, juristisch beraten. Das ist so in etwa meine Funktion und meine Beziehungen zu diesen indigenen Dörfern, dass ich ihnen die gesetzlichen Grundlagen liefere, je nach Situation, in der sie sich gerade befinden.
Entonces ese ha sido un poco mi vinculación con las comunidades, el brindar y poner a su disposición la asistencia legal según demande las comunidades, de acuerdo a las coyunturas que les ha tocado vivir.
Ihr Bezug zu diesen Gemeinden, wo das Projekt San Juan gebaut werden soll, ist es so, dass man in Guatemala zwischen den verschiedenen indigenen Gemeinden sehr gut organisiert ist, oder haben Sie einfach einen persönlichen Bezug zu diesen Gemeinden?
Ich bin selbst Maya Kakchikel, also von derselben Ethnie, und auch in San Juan Zacatepeques, das ist die Gemeinde, aufgewachsen und habe mein Büro auch seit ungefähr 12 Jahren dort. Deshalb entsteht eine sehr direkte Kommunikation mit den indigenen Dörfern. Als Maya verstehe ich die Anliegen und Forderungen der indigenen Dörfer sehr gut. Und deshalb ist es so wie mein persönliches Mandat, das ich von meinen Vorfahren geerbt habe. Mein Mandat ist es, diesen Dörfern juristische Beratung und Unterstützung zu liefern.
Preocupaciones de las comunidades, compartimos la misma cosmovisión de pueblo.
Wie gut ist dann die indigenen sozialen Bewegungen? Wie gut sind die untereinander vernetzt? Gibt es da wie eine nationale Bewegung? Wie ist das organisiert?
Also die Basis, die indigene Basis aus den Dörfern, hat ihre eigene Organisationsstruktur. Sie haben ihre eigenen Autoritäten und vor allem eine Art Zusammenkunft des gesamten Dorfes. An diesen Zusammenkünften werden eben diese Befragungen durchgeführt. Diese Befragungen sind eine uralte, traditionelle Praxis der indigenen Bevölkerung, anhand derer die Entscheidungen getroffen werden.
Sie engagieren sich für die sozialen Bewegungen, in den sozialen Bewegungen, setzen sich gegen internationale Großprojekte zur Wehr. Solche sozialen Bewegungen werden ja in vielen Ländern, auch in Guatemala, stark unterdrückt, bedroht. Teilweise werden Leute gar ermordet. Wie gefährlich ist Ihre Arbeit als Anwältin?
Definitivamente, la represión que se anunció que ha sufrido las comunidades también ha alcanzado a sus abogados.
Das ist richtig. Die Repression gegen diese Bewegungen hat auch ihre Anwälte und Anwältinnen erreicht. Ich selbst wurde angezeigt von der Firma und der eigenen Regierung aufgrund von Drohungen, Aufruf zu kriminellem Handeln und weiteren Straftaten, die ich nicht begangen habe. Diese Anzeige hatte zum Ziel, meine juristische Aktivität zu bremsen. Mit dem Engagement für eine solche Bewegung setzt man also sein eigenes Leben, seine Sicherheit und seine Freiheit aufs Spiel, aber vor allem auch die Möglichkeit, innerhalb von institutionellen Strukturen wie der Universität oder dem Gericht aufsteigen zu können, Karriere machen zu können. In meinem Fall werde ich nie wieder beim Staat arbeiten können. Ich werde nicht Richterin sein oder sonst bei einem staatlichen Gericht arbeiten können, weil auf diesen Plätzen, wo entschieden wird, wer dort arbeitet, die Leute sitzen, die auf der Seite der Wirtschaft stehen.
Wie außergewöhnlich ist es in Guatemala, dass eine Frau und eine Angehörige der Maya Anwältin wird?
Bueno, si hablamos de 100 profesionales.
In Guatemala sind von 100 Personen, die an die Universität gehen, gerade mal 2 Personen Indigene und davon natürlich noch viel weniger Frauen, wahrscheinlich unter 0% Frauen. Deshalb bin ich natürlich sehr sichtbar und damit auch verletzlich in Bezug auf die Satanisierung, die gemacht wird durch Firmen und durch die Regierung. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, nach Brüssel zu gehen, um dort die Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidigern anzuzeigen und anzuklagen. In dem Moment hat in Guatemala ein Marsch stattgefunden gegen die Regierung. In diesem Marsch haben sie einige Piñatas, das sind Puppen, die normalerweise mit Süßigkeiten gefüllt sind, mitgebracht. Und diese Puppen hatten Gesichter von Politikern und diese Puppen wurden dann während dem Marsch verbrannt. Daraufhin haben sie Anführerinnen und Anführer aus unserer Bewegung angezeigt, weil sie diese Puppen verbrannt haben. In diesen Anzeigen ist auch mein Name erschienen, obwohl ich ja zu dieser Zeit in Brüssel war und nicht an diesem Marsch teilgenommen hatte.
Pero como estoy satanizada, dijeron de que yo hice esos actos.
Sie lachen.
Bueno, de seis o...
Nun gut, es sind jetzt seit 6 oder 8 Jahren, dass ich für solche Bewegungen arbeite. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mich anklagen. Und ich denke einfach, dass diese Aktionen auf solch tiefem Niveau stattfinden, diese Aktionen von Unternehmern und der Regierung, und dass sie einzig und allein zum Ziel haben, meine juristische Tätigkeit von den Anliegen der Gemeinden und indigenen Dörfer zu trennen und dort eine Spaltung zu erreichen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum sie solche Aktionen durchführen.
Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre für San Juan?
Bueno, tal vez
das, was die Leute aus den Dörfern wollen, ist, sie wollen ihr Umfeld zurück, sie wollen die Harmonie zurück, den Frieden zurück. Und das können wir nur erreichen, wenn die Befragung der indigenen Bevölkerung ernst genommen werden, die schließlich das Resultat hatten, dass wir wollen, dass sich die Zementindustrie aus unserem Territorium zurückzieht und die internationalen Investitionen zurückgezogen werden. Wir wollen nach unserem eigenen Modell leben, das darauf basiert, die Erde zu bearbeiten, Mais und Blumen anzupflanzen. Und das ist ein Entwicklungsmodell, das die Mutter Natur nicht zerstört.
Sagt Carmela Krupp, Anwältin und Menschenrechtsaktivistin aus Guatemala. Die Übersetzung machte Anna Leising vom Guatemala-Netzwerk Schweiz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, dem 6. Februar. In der Redaktion waren Benedikt Bachmann und Wilma Rall. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11, unter anderem mit einem Hintergrundbericht zu den aufständischen Fußballfans in Ägypten. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.